Heute ist Freitag, der 11. Dezember. Und? Hast du den gestrigen Text gut verdaut? Heute geht es im gleichen Kapitel weiter, aber ganz, ganz anders. Wir haben ein längeres Lied vor uns. Das wurde in den Klage- und Bittgottesdiensten nach der Zerstörung Jerusalems gesungen. Es ist daher davon auszugehen, dass es vor der Rückkehr und dem Wiederaufbau des Tempels verfasst wurde. Es ist also älter als die vorangehenden Kapitel. Und auch wenn es ein Lied ist, singe ich es euch nicht vor. Ich lese den heutigen Text. Jesaja 63, die Verse 7 bis 16. Aber vielleicht bewegt dieser Text ja unsere Herzen. Und wir fangen an, im Herzen zu singen, an der ein oder anderen Stelle. Für Vers 7 starte ich mal mit der guten Nachricht. Da heißt es: Ich denke an die Taten des Herrn, die seinen Ruhm verkünden, an die Beweise seiner Güte, die er Israel gegeben hat, damals in den alten Zeiten, in alten Zeiten. Unermesslich reich ist der Herr an Liebe und Erbarmen. Ja, das Wort Beweis ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir in einer kommunikativen Übersetzung uns befinden. Ja, so abstrakte Begriffe hat das Althebräische gar nicht. Gut übersetzt, aber was steht wirklich da? Vielleicht trifft es ja die Sache haargenau. Der Prophet denkt zurück. Er geht in Gedanken zurück in die Vergangenheit. Wir sagen dazu Erinnerung. Aber der dritte Jesaja macht hier viel, viel mehr. Er vergegenwärtigt sich etwas. Das heißt, er holt etwas aus der Vergangenheit in seine Gegenwart. Das ist die umgekehrte Richtung. Was vergegenwärtigt er sich? Da ist von der Chesed Yahwehs die Rede. Das übersetzen wir normalerweise mit Gnade oder Huld, manchmal auch mit Liebe. Die Schwierigkeit, da steht im Hebräischen der Plural. Huld und Gnade haben aber im Deutschen keinen Plural. Und so kommt man dann zu den Taten des Herrn, zu den Beweisen seiner Güte. Nochmal Vers 7. Ich vergegenwärtige mir die Gnaden Gottes. Jahwehs, seine Ruhmestaten, alles, was er uns erwiesen hat, seine Güte, die er dem Haus Israel erwiesen hat, gemäß seinen Erbarmungen und gemäß der Fülle seiner Gnaden und Güten. Ja, sicherlich denkt der dritte Jesaja an die Befreiung aus der Sklaverei. Das ist die Urerfahrung der Gnade. Vergegenwärtigen bedeutet, dass er selbst diese Befreiung erfahren hat. Siehst du den großen Unterschied zwischen Erinnerung und Vergegenwärtigung? Der Prophet hat die großen Taten Gottes historisch gar nicht selbst miterlebt. Da hat er ja noch gar nicht gelebt. Aber durch Vergegenwärtigung ist er dabei. Durch Vergegenwärtigung wird das zu seiner Erfahrung. Und er erfährt Gnade, Güte und das alles immer im Plural. Finde ich fantastisch. Jetzt spricht Gott, Vers 8. Wahrlich, mein Volk sind sie, Söhne, die nicht trügen oder man könnte auch sagen enttäuschen. Und er wurde ihnen zum Retter in all ihrer Not. Das ist zunächst eine Deklaration. Gott bestätigt, der Haufen hebräischer Sklaven, die er befreit hat, die sind jetzt sein Volk. Söhne. Natürlich steht da Söhne und nicht Töchter. Ist das diskriminierend? Natürlich nicht. Das ist antik. Ein Ausdruck der Nähe zwischen Vater und Sohn. Und natürlich würde man in unserer Zeit auch Töchter sagen können. Auf jeden Fall haben sie, die Söhne und Töchter es doch geschafft, Gott zu enttäuschen. Und daher ist er ihnen auch zum Retter, zum Rettungssanitäter geworden. Der Nachsatz in all ihrer Not, den kann man auch zu Vers 9 ziehen. Das ist in diesem Kapitel ein bisschen ungünstig aufgeteilt, die Versstruktur. Dann heißt das in Vers 9, in all ihrer Not oder auch Angst, könnte man sagen. Nicht Bote noch Engel, sein Angesicht hat sie gerettet. So der griechische Text und die Lutherbibel. Der hebräische kann aber auch so gelesen werden, in all ihrer Not oder Angst, ihm nicht zu ergänzen, Angst. Der Bote seines Angesichts hat sie gerettet. So eher die Einheitsübersetzung. Und jetzt in schöner Poesie übersetzt von der guten Nachricht. Er hat uns seinen Engel gesandt und unserer Not ein Ende gemacht, denn unsere Bedrängnis machte ihm selber Not. Genau richtig. Ja, und die Richtung, die Sie eingeschlagen haben, ist die der Einheitsübersetzung. Der Vers endet in jedem Fall mit: In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst und er hob sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Also das ist klar, Jahweh hat sie in seiner Liebe und in seinem herzlichen Erbarmen befreit. Ob nun er selbst, das heißt sein Angesicht, oder er nicht weniger selbst durch seinen Engelboten, das ist schon Ansichtssache. Schon sehr, sehr früh. Was kommt dir näher, das Angesicht oder der Engelbote? Der dritte Jesaja, unser Prophet, ist immer noch beim Vergegenwärtigen. Er hat in der Befreiung Jahwes Liebe erfahren. Dem stellt der Prophet nun die ernüchternde Gegenwart seiner Zeit gegenüber. Vers 10. Sie aber lehnten sich auf. Oder man kann auch sagen, betrübten seinen Heiligen Geist. Da wandelte er sich ihnen zum Feind. Er selbst kämpfte gegen sie. Ganz langsam, zunächst der Anfang. Das klingt wie ein Schuldbekenntnis. Sie lehnten sich auf. Das Haus Israel lehnte sich auf und betrübte so Gott. Das hebräische Wort für betrüben bedeutet als Nomen auch Götzenbild. Götzendienst, das betrübt Gott. Genauer, der Text spricht von seinem Heiligen Geist. Uns ist diese Redewendung vom Heiligen Geist sehr, sehr vertraut durch das Neue Testament. Aber in der hebräischen Bibel im Alten Testament gibt es nur drei Stellen, wo das so in dieser Kombination auftaucht. Der Heilige Geist. Halten wir fest, Gottesdienst ist wichtig und das Herzstück. Aber ein Götzendienst betrübt den Heiligen Geist. Und deswegen diese dramatische Verwandlung Gottes. Da wandelt Jahweh sich zu ihrem Feind. Und er selbst kämpft gegen sie. Das muss erstmal sacken. Was für eine Dimension, was für eine Perspektive, was für eine Erfahrung. Also dieser Gedanke ist mir fremd. Bisher war Israel damit auch vertraut, dass Jahweh mit ihnen gegen andere kämpfte. Doch jetzt kämpft Jahweh gegen sie selbst. Ich denke, das muss auch erstmal bei denen sacken. Ein Umschwung passiert durch das Vergegenwärtigen, die Verse 11 bis 13. Da vergegenwärtigte man sich wieder der Tage der Vorzeit, Mose und sein Volk. Wo ist der, der den Hirten seiner Herde, nämlich Mose, aus dem Meer heraufführte, gemeint ist die Rettung des Mose in dem Körbchen aus dem Nil, wo ist der, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab, oder in ihn, gemeint wäre dann der Mose, der seinen herrlichen Arm zur Rechten des Mose einherziehen ließ, der das Wasser vor ihnen spaltete, um sich einen ewigen Namen zu machen, der sie durch die Fluten ziehen ließ, so sicher wie Pferde in der Steppe, die nicht stürzen. Ja, wo ist der? Durch die Erinnerung wird den Israeliten zur Zeit des Propheten bewusst, ihnen fehlt diese Nähe Gottes. An Mose machen sie diese Nähe fest. Wo ist der, der aus dem Nil rettete? Und sie fragen weiter, wo ist der, der seinen Heiligen Geist gab? Ist nicht ganz klar, auf wen. Da war man sich nicht ganz sicher, ob auf Mose oder auf die ganze Gemeinschaft. Mose als Geistempfänger, das bevorzugt die katholische Einheitsübersetzung. Die Lutherbibel liegt mit der Gemeinschaft als Geistempfänger näher, auch vielleicht an anderen Stellen. Interessant auf jeden Fall. Vers 14 blickt auf das Ende der Befreiungserfahrung. Wie das Vieh, das in das Tal hinabzieht, brachte der Geist Jahwes sie zur Ruhe. So hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Ja, das sind ungewohnte Bilder für mich. In Vers 13 ziehen die Hebräer so sicher durch das Wasser wie Pferde durch die Steppe. Aha, interessant. Und in Vers 14 zieht das Vieh hinab ins Tal. Auch schön. Das Ziel der Befreiung und Führung ist das Land der Ruhe. Das liegt mir schon näher. Ich sage es ganz offen, je älter ich werde, desto mehr gefällt mir diese Perspektive, Ruhe. Und nun setzt der Prophet zur Bitte an. Vers 15. Blicke vom Himmel herab und sieh von der Wohnstätte deiner Heiligkeit und deiner Majestät. Wo ist dein Eifer, dein Heldenmut, deine innersten Gefühle und deine Mutterliebe bleiben mir vorenthalten? Hier werden ganz bewusst männliche und weibliche Eigenschaften aufgezählt. Gottes Nähe wird gesucht, bekräftigt wird die Bitte um Gottes Eingreifen mit dem Blick auf die Ur- bzw. Stammväter. Abraham und Jakob, die sind tot, die können nicht helfen. Vers 16. Du bist ja unser Vater. Abraham kennt uns nicht. Israel nimmt uns nicht wahr. Du bist Gott, unser Vater. Unser Befreier seit jeher. Das ist dein Name. Da steckte übrigens wieder so ein kleiner Parallelismus Membrorum drin. Hier endet die heutige Lektüre, unser Lied, ganz abrupt. Morgen machen wir Fortsetzung. Was geht mit mir in meinen Tag? Die Kraft der Vergegenwärtigung. Aus der Vergangenheit in die Gegenwart holen und so selbst erfahren. Wir können uns vergegenwärtigen, was das Volk Israel und was Jesus mit Gott erlebt haben und auch was wir mit ihm schon erlebt haben. Daraus fließt dann Hoffnung und Zuversicht und auch die Sehnsucht nach seiner Nähe. So dürfen wir Gott Fragen stellen. Wo bist du? Wo ist deine Nähe? Wo ist deine mütterliche Liebe, himmlischer Vater? Und vielleicht ist dann heute auch ein Lied auf unseren Lippen oder im Herzen, mit ganz unterschiedlichen Melodien und Tonlagen. Shalom.